Herzlich willkommen bei der zweiten Folge vom Strick-mich-Sommercamp-Podcast 2021. Mein Name ist Martina Behm, ich bin Strickdesignerin und ich bin eure Gastgeberin sowohl beim Strick-mich-Sommercamp als auch hier in diesem Podcast. Das Strick-mich-Sommercamp ist ein virtuelles Strickcamp, bei dem wir 6 Wochen lang gemeinsam selbstgewählte Projekte stricken und uns jeweils dabei das Hörbuch der Woche anhören. Und diese Woche ist das Hörbuch Mein Helgoland von Isabel Bogdan dran. Das ist etwas ganz Besonderes, denn dieses Hörbuch und das dazugehörige Buch feiern in dieser Woche ihre Premiere. Passend dazu lautet das Motto der Foto-Challenge diese Woche: Stricken auf der Insel. Und zu gewinnen gibt es unter anderem eine nagelneue Hörbuch-CD mit dem Hörbuch Mein Helgoland, eingesprochen von der Autorin selbst. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß beim Stricken. Ist Übersetzerin, Autorin und preisgekrönte Bloggerin aus Hamburg. Autorin 3 toller Hörbücher und wir haben heute das große Glück, dass wir mit ihr über eine Hörbuchpremiere sprechen, nämlich ihr neues Werk Mein Helgoland, das sie selbst eingelesen hat. Herzlich willkommen im Strick-mich-Sommercamp, Isabel Bogdan.
Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr.
Sagen Sie, wird auf Helgoland eigentlich gestrickt?
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung.
Sie haben noch nie jemanden stricken gesehen auf Helgoland.
Wahrscheinlich hätte ich es auch nicht abgespeichert, wenn ich jemanden gesehen hätte, weil ich selbst so überhaupt keine Strickerin und Handwerkerin bin. Das nehme ich wahrscheinlich gar nicht wahr.
Aber Sie haben ja in dem Mein Helgoland Buch zum Beispiel beklagt, dass es dort keine Buchhandlung gibt. Ist Ihnen denn auch aufgefallen, dass es dort kein Wollgeschäft gibt? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Oder gibt es ein Wollgeschäft auf Helgoland?
Ich glaube nicht. Es gibt sehr viel nicht auf Helgoland. Also mir hat schon eine Helgoländerin erzählt, es wird schon schwierig, wenn man einen guten BH kaufen möchte.
Ja.
Es gibt die kleine Unterwäsche-Ecke in der Drogerie. Und ansonsten wird das schon schwierig. Also ein Wollgeschäft gibt's bestimmt nicht.
Aber eine Ecke mit irgendwie so 2-3 Knollen Strumpfwolle oder so?
Ich habe keine Ahnung. Okay. Überhaupt nicht drauf geachtet.
Okay, also man merkt, das haben Sie jetzt auch gerade schon gesagt, dass Ihnen da, dass das gar nicht Ihr Thema ist eigentlich, also Stricken und Handarbeiten. Also Sie sind völlig fokussiert auf das Schreiben.
Ja, auch aufs Spazieren gehen und Robben angucken und Vögel angucken und sowas alles. Aber Handarbeiten, ich habe als Schülerin mal gestrickt. Das war mal eine Zeit lang schick, im Unterricht zu stricken. Und da sind scheußliche Pullover bei rausgekommen, die ich trotzdem getragen habe. Aber das war eine kurze Phase.
Sehen Sie, aber Sie können das, immerhin, das ist ja super.
Ja, aber eher theoretisch.
Okay, ja nee, aber es ist ja, in diesem Podcast geht es ja darum, dass wir Strickerinnen uns gut unterhalten fühlen möchten, während wir stricken. Und da sind Hörbücher und gerade Ihre Bücher super und es spielt überhaupt keine Rolle, ob Sie selber auch stricken oder nicht, sondern es geht um den Sound, um die Unterhaltung. In Ihrem neuesten Hörbuch Mein Helgoland geht es ja auch ums Schreiben und Sie sagen, ein Buch braucht erstmal einen Sound. Und ich habe jetzt auch gerade gesehen, Sie geben auch Workshops dazu, wie man den passenden Sound für ein Buch findet. Heißt das, dass Sie das Hörbuch immer gleich mitdenken, wenn Sie schreiben, oder ist mit Sound hier was völlig anderes gemeint?
Oh Gott, wo fange ich an? Also mit Sound meine ich erstmal, also ich hätte jetzt spontan geantwortet, ich denke das Hörbuch überhaupt nicht mit, aber das ist völliger Quatsch. Also mit Sound meine ich, dass ein Text klingen muss und das kann er aber auch im eigenen Kopf. Das muss nicht damit zusammenhängen, dass man es vorgelesen bekommt. Aber tatsächlich lese ich mir meine Texte immer einmal laut vor. um zu gucken, ob der Sound stimmt, ob das einen Rhythmus hat, ob das eine Melodie hat, ob das plausibel ist. Und tatsächlich merke ich dann auch manchmal schon, an welchen Stellen ich bei Lesungen stolpern werde. Und die haben mich natürlich auch jetzt beim Einlesen dieses Hörbuchs wieder total erwischt. Das sind dann plötzlich so Wortkombinationen wie schließlich nicht. Also wenn man da einmal drüber gestolpert ist, dann liest man 10-mal hintereinander dieses schließlich nicht. Oder noch schlimmer, konnte sie sich schließlich nicht. Und dann wird's ganz schlimm. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich mit Sound meine. Und was ich da in diesem Buch schreibe, also vielleicht muss ich kurz was zu dieser Buchreihe sagen. Das ist ja eine ganze Reihe, die heißt Meine Insel und erscheint im Hamburger Mare Verlag. Und das sind alles Belletristik-Autorinnen und Autoren, also eigentlich, die eigentlich Romane schreiben und die in dieser Reihe so eine Art persönliche Liebeserklärung an irgendeine Insel schreiben. Und die Bücher heißen dann alle Mein Sylt, Mein Usedom, Mein Rügen und so weiter. Was man in diesen Büchern macht, da ist man eigentlich ganz frei. Das sind also keine Sachbücher mit irgendeinem Anspruch auf Vollständigkeit oder so, sind keine Reiseführer, sondern man kann da was machen, was man möchte. Und was ich gemacht habe, also weil ich immer gerne zum Schreiben nach Helgoland fahre, habe ich das also beim Schreiben über Helgoland auch übers Schreiben geschrieben. Und mein eigenes persönliches Hauptproblem beim Schreiben eigentlich ist, erstmal anzufangen. Und ich finde auch das immer besonders interessant, wenn ich mit anderen Autorinnen und Autoren rede, wie fangt ihr an? Aus welcher Richtung nähert man sich einem Roman? Manche haben zuerst eine Geschichte oder zumindest den Kern für eine Geschichte und suchen sich dann die Figuren, die sie dafür brauchen. Manche haben erstmal eine Figur im Kopf, die sie schon zu kennen glauben, und die bekommt dann so nach und nach eine Geschichte und suchen dann danach, in welchem Ton erzähle ich das, welchen Sound braucht diese Geschichte, braucht diese Figur. Nehme ich da eine Ich-Erzählerin, nehme ich einen auktorialen Erzähler oder einen personalen, dann schreibt man erstmal was hin und stellt fest, da sind viel zu viele Adjektive drin, die fliegen gleich mal erst wieder raus. Oder man beschließt dann plötzlich, das doch lieber im Präsens zu erzählen und nicht im Imperfekt. Und all diese Dinge machen den Sound eines Buches aus. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich ganz gut klarkomme, wenn ich von Geschichte und Figuren nur so eine vage Ahnung habe, aber schon weiß, wie der Sound ist und wie dieses Buch klingen soll. Und das war auch tatsächlich bei meinen beiden Romanen so. Beim V war es so, dass ich, dass mir jemand die Geschichte erzählt hatte von einem V, der verrückt gespielt hat und blaue Sachen angegriffen hat und Autos von Feriengästen auf diesem einsamen Anwesen in Schottland angegriffen hat. Und da habe ich gedacht, das ist ja so eine abgefahrene Geschichte, die muss man ja erzählen. Das ist natürlich noch gar nicht viel Geschichte. Aber ich wusste von Anfang an, wie das klingen muss, dass das in Schottland spielt und dass es dieses britische Understatement braucht, so eine leise Ironie, so ein bisschen Distanziertheit. Dieser Sound war völlig klar. Und dann habe ich erstmal in diesem Sound so ein bisschen was über dieses Anwesen und über den verrückten V, und dann der Rest hat sich dann entwickelt. Und bei Laufen war es noch krasser so. Da hatte ich am Anfang tatsächlich fast nur den Sound, also dieses Gedanken beim Laufen, die sich dem Laufrhythmus anpassen. Dieser Roman hat ein hohes Tempo, der ist sehr atemlos, sehr rhythmisch, hat viele Kommas, wenig Punkte. Je länger diese Läuferin läuft und je fitter sie wird, desto ruhiger wird auch der Rhythmus. Sowas meine ich mit Sound eigentlich. Und ich habe halt für mich festgestellt, dass ich ganz gut zurechtkomme, wenn ich erstmal einen Sound habe, wenn ich weiß, wie es klingen soll, dann kann die Figur sich entwickeln und dann entwickelt sich auch eine Geschichte. Sobald ich die Figur kenne und weiß, wie die tickt und wie die funktioniert, kann ich sie natürlich in bestimmte Situationen bringen. Und da verhält sie sich dann halt so, wie es ihr entspricht. Und ja, da entwickelt sich dann ganz viel raus.
Würden Sie sagen, das ist auch das Geheimnis, warum Sie diese drei Bücher in völlig unterschiedlichen Tonlagen schreiben konnten? Weil Sie eben beim Sound eben da so eine große Flexibilität und vielleicht auch Sensibilität haben. Weil es gibt ja viele Autoren, und das habe ich auch irgendwo über sie gelesen, Der Pfau war so ein großer Erfolg, weil das so eine launige, witzige Geschichte ist. Und sie hätten eigentlich da direkt nochmal nachlegen können und so eine ähnliche launige Geschichte, die irgendwo auf der britischen Insel spielt, schreiben können. Aber dann kam Laufen, was völlig anders ist. Und so als Außenstehender würde man sich schon fragen, ja, wie kommt's? Aber ich finde, das mit dem Sound ist eigentlich eine ganz gute Erklärung dafür.
Ja, gibt es wahrscheinlich mehrere Erklärungen dafür. Ich habe, bevor ich den V geschrieben habe, erstmal fast 20 Jahre lang Bücher übersetzt. Und da kommt natürlich mit jeder neuen Autorin oder jedem neuen Autor auch ein neuer Sound, den man immer wieder auf Deutsch dann nachbauen muss. Und ich habe mich ziemlich lange gar nicht ans eigene Schreiben getraut, weil ich, also zum einen, weil ich dachte, ich habe der Welt auch nichts Großes mitzuteilen, aber zum anderen auch so ein bisschen, weil ich dachte, ich bin das so gewohnt, den Sound anderer Autorinnen und Autoren nachzubilden, dass ich gar nicht weiß, wie meine eigene Autorenstimme eigentlich klingt. Und dann hat Katja Lange-Müller mal gesagt, der Inhalt sucht sich die Flasche aus, in die er gefüllt werden möchte. Und sie meinte, jede Geschichte verlangt nach einem bestimmten Ton. Und das ging mir dann tatsächlich auch bei beiden Romanen so. Und natürlich hätte ich nach dem V einfach auf der Schiene weitermachen können. Aber ich habe das beim Übersetzen auch immer sehr, sehr geschätzt, dass mit jedem Buch was total Neues kommt. Und ich will mich ja auch selbst nicht langweilen und da irgend so eine Schiene bedienen, weil die gerade gut läuft. Da habe ich gar keine Lust zu. Und irgendwie hatte ich dann dieses, tatsächlich habe ich schon vor dem V eine Kurzgeschichte geschrieben, die auch Laufen hieß und die auch diesen Sound hatte und dieses schnelle Laufende. Und ich habe damals schon, als ich diese Kurzgeschichte schrieb, gedacht, eigentlich würde ich das gerne, also diesen Sound auf einer längeren Strecke ausprobieren und gucken, ob das geht, ohne dass es irgendwie nervt oder so. Und habe mich damals aber nicht so richtig rangetraut. Und dann kam der Pfau dazwischen und danach dachte ich so, okay, und jetzt nimmst du dir diesen Laufentext nochmal vor. Und es geht ja in Laufen um eine Frau, die läuft und wir sind die ganze Zeit in ihrem Kopf drin und in ihren Gedanken und sie verarbeitet den Suizid ihres Lebensgefährten. Das Thema kam erst viel später dazu. Das war in der Kurzgeschichte noch gar nicht drin. Also ich bin da tatsächlich über den Sound an die Geschichte auch gekommen.
Ja, also die Flexibilität im Sound, dass das mit dem Übersetzen zu tun haben könnte, das hatte ich mir auch schon gedacht. Ja, das ist spannend. Es gibt drei Hörbücher aus Ihrer Feder, nämlich Der Pfau, Laufen und Mein Helgoland. Haben Sie sich denn alle drei angehört und wie war das?
Mein Helgoland habe ich noch nicht angehört. Ich habe, also der Pfau ist ja zuerst erschienen, sowohl als Buch als auch als Hörbuch, das kam schon gleichzeitig und das hat Christoph Maria Herbst gelesen und ich war ganz aufgeregt, als ich die Soundfiles bekam und dachte, jetzt höre ich mir meinen eigenen Text an, aber mit einer fremden Stimme gelesen, wie das wohl ist. Und dann ist mir aufgefallen, das ist ja eigentlich genau das, was ich beim Übersetzen auch immer habe. Also ich bin darauf angewiesen, dass die OriginalautorInnen mir vertrauen, dass ich meinen Teil der Arbeit gut mache. Und den mache ich so gut wie möglich, weil ich da die Arbeit eines anderen Autors vor der Nase habe und mache dann beim Übersetzen meinen Teil der Arbeit so gut ich das kann. Und ich bin darauf angewiesen, dass die Autoren ihre Arbeit loslassen und mir anvertrauen. Und dann dachte ich, naja, wem soll ich denn vertrauen, wenn nicht Christoph Maria Herbst? Der wird das schon gut machen, der ist Profi, der kann das. Und dann habe ich es mir angehört und war total geflasht. Also ich war so begeistert von diesem Hörbuch, weil ich fand, der hat an manchen Stellen wirklich noch einen Witz rausgeholt, von dem ich gar nicht wusste, dass er drin ist. Also man kennt seinen eigenen Text dann ja irgendwann sehr gut. Und ich habe trotzdem an manchen Stellen echt gelacht, obwohl ich das schon kannte, aber einfach, weil er das so großartig gelesen hat. Also ich war total begeistert von diesem Hörbuch. Und dann kam Laufen. Da habe ich kurz überlegt, ob ich das selbst lese, und dachte dann, dieses schnelle, rhythmische, das ist, und auch das Traurige daran, die Verzweiflung, das ist ja nicht ganz trivial, das zu lesen. Lässt du vielleicht lieber wieder einen Profi ran. Und dann hat das Johanna Wokalek gelesen vom Burgtheater. Und dann kamen die Soundfiles und ich habe beim ersten Hören gedacht, ich hätte das Tempo anders gemacht. Also es wäre bei mir rhythmisch irgendwie anders gewesen und schneller und so. Aber das ist nur anders, als ich es gemacht habe. Ein Freund von mir sagte mal, als Künstler stellt man eigentlich immer nur so ein Gefäß hin und die Leute tun dann ihr eigenes Zeug da rein. Und was sie wahnsinnig gut macht, finde ich, ist diese Schwere und die Traurigkeit in dem Buch. Das hätte ich im Leben nicht so hingekriegt. Und jetzt beim Helgoland-Buch war es so, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass es dazu ein Hörbuch geben wird. Das ist ja, also ich meine, Helgoland ist ja von vermutlich relativ begrenztem Interesse. Das wird jetzt nicht der große Bestseller werden. Und ich war total überrascht, als die Nachricht kam, es wird ein Hörbuch geben. Habe mich wahnsinnig gefreut. Und dann war es mein erster Gedanke, das möchte ich eigentlich selbst lesen, weil das eben so sehr persönlich ist und um mein eigenes Schreiben geht. Das wäre ja geradezu falsch gewesen, wenn es irgendjemand anders gelesen hätte. Und außerdem fand ich auch, es ist eine super Übung, das mit so einem eher kleineren Buch einfach mal auszuprobieren, ob mir das Spaß macht, ob ich das hinkriegen kann, ein Buch selbst einzulesen. Dann kann man beim nächsten Roman immer noch überlegen, ob ich das mache oder ob ich das ein Profi machen lasse. Aber ich fand es jetzt ganz aufregend und ganz toll, das zu machen.
Also auch bei Mein Helgoland gibt es auch wieder einen Auftritt oder mehrere von Christoph Maria Herbst. Der liest nämlich die James Krüss-Zitate und Auszüge aus Gesetzestexten, die genau. So eingestreut sind. Und für sowas ist er ja Experte. Der hat ja, glaube ich, auch das BGB als Hörbuch eingelesen.
Genau. Und er hat auch die Straßenverkehrsordnung als Hörbuch eingelesen.
Großartig.
Und, das heißt, das war sowieso schon da, dieser eine Schnipsel Straßenverkehrsordnung, diese Sonderregelung für Helgoland. Das war so eine Idee, die ich beim letzten Lektoratsdurchgang hatte, also jetzt vielleicht nochmal für die Podcast-HörerInnen. Ich habe ja übers Schreiben auch geschrieben und der berühmteste Helgoländer Erzähler ist natürlich James Krüss und der hat in den Büchern Mein Urgroßvater und ich und Mein Urgroßvater, die Helden und ich, da wird immer der Urenkel zum Urgroßvater ausquartiert und der Urgroßvater ist ein großer Geschichtenerzähler und Dichter. Und entweder sie dichten zusammen oder der Urgroßvater erzählt Geschichten. Und in all diesen Geschichten und Gedichten geht es immer um Wörter und um Sprache und ums Erzählen und um die Frage, was macht eine gute Geschichte aus? Und im zweiten Band dann, was ist eigentlich ein Held? Und ich habe mich beim Schreiben übers Schreiben immer an diesen James Krüss-Zitaten entlang gehangelt. Der quatscht mir sozusagen immer dazwischen mit seinen Ratschlägen und Erkenntnissen und so. Und da habe ich beim letzten Lektoratsdurchgang fürs Papierbuch habe ich plötzlich gedacht, ja, wie wäre das denn, wenn man die Krüss-Zitate von einer Männerstimme lesen lassen würde? Und dann habe ich der Hörbuch-Chefin geschrieben, wie findest du das? Meinst du, das ist eine gute Idee oder ist das Quatsch? Natürlich kann ich die auch selbst lesen. Und da sagt sie, nee, ist eigentlich eine ganz schöne Idee, muss überhaupt nicht sein, aber ich kann Christoph ja mal fragen. Und die Straßenverkehrsordnung hat er sowieso schon eingelesen, dann kann er auch die Krüss-Zitate noch machen. Und Christoph hat sofort gesagt, ja klar, mache ich und ich finde es super.
Wie kam das denn, dass Sie, also Christoph Maria Herbst ist ja nun wirklich ein Superstar unter den Hörbuchsprechern, dass Sie den gleich für Ihr erstes Buch bekommen haben? Haben Sie sich den gewünscht oder wie kam das?
Nee, das ging über einen Verlag. Die haben, also die Buchverlage machen ja meistens keine eigenen Hörbücher, sondern verkaufen dann die Hörbuchrechte an einen Hörbuchverlag. Und dann kam irgendwann die Meldung, ja, hier diese zwei oder drei Hörbuchverlage haben Interesse am V. Und das hier sind die Konditionen und da sind die Sprechervorschläge. Und das waren alles so große Namen, die Sprechervorschläge. Da dachte ich schon, wow. Und dann habe ich mich für den Argon Verlag entschieden. Und die haben sich so gefreut, dass sie sofort Christoph Maria Herbst gefragt haben, also quasi noch bevor ich irgendwas dazu sagen konnte. Und es wäre aber natürlich auch mein Wunsch gewesen. Ich habe nur damals, als der V erschienen ist, ich hatte ja überhaupt keinen Namen oder sowas. Ich war niemand und habe gedacht, ja, Christoph Maria Herbst wird doch nicht mein Buch lesen. Wieso sollte er? Und das interessiert ihn aber überhaupt nicht, welcher Name da drauf steht, sondern wenn er das Buch mag, dann macht er das. Und er mochte das Buch offenbar sofort und er hat das gelesen. Und das war natürlich fantastisch. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich hier mal versucht, einen Roman zu schreiben und dann läuft alles wirklich wie geschmiert. Ja, es erscheint bei Kiwi im Taschenbuch und bekommt dieses wunderschöne Cover und ein Lesebändchen und es gibt ein Hörbuch und Christoph Maria Herbst liest das Hörbuch. Das war alles irgendwie eine vollkommen irre Zeit. Ich war ja auch lange genug im Literaturbetrieb, um zu wissen, wie unwahrscheinlich das ist, dass sowas passiert. Mhm. Ja, dass man überhaupt veröffentlicht wird, damit fängt es ja schon mal an.
Ja.
Und dann im Hardcover und ne, Lesebändchen und Hörbuch und alles, das war schon alles völlig irre.
Das Lesebändchen scheint ja so ein bisschen das Statussymbol unter Autoren zu sein.
Weiß ich gar nicht, aber ich bin ja der Meinung, ein anständiges Hardcover braucht ein Lesebändchen.
Okay.
Das gehört sich einfach.
Da sind Sie nicht alleine.
Es gibt Lesebändchen zum Selbsteinkleben.
Ja, habe ich auch gehört. Da kann man sich dann die Farbe aussuchen. Auch.
Lesebändchen.de, das sind so Fünferpacks. Und ich habe die stapelweise in der Schublade. Und wenn ein Hardcover kein Lesebändchen hat, dann klebe ich da eins rein.
Ja. Erzählen Sie doch noch mal ein bisschen, wie das war, das Buch Mein Helgoland selbst einzulesen. Wie war die Situation im Studio? Wie war das im Vergleich zu Lesungen? Wie war die Regie? War das hilfreich für Sie? Und wie haben Sie sich dabei gefühlt?
Also das war Ende April, glaube ich, in Berlin, wo ich sowieso auch noch einen anderen Termin in Berlin hatte. Und es war erstmal wahnsinnig toll, nach diesem elendlangen Winter und Lockdown und kalt und so weiter, einfach mal für 5 Tage nach Berlin zu fahren und da zu arbeiten. Eine Arbeit, die ich noch nie gemacht hatte, und ein paar Leute zu treffen, natürlich immer schön draußen und irgendwas zu essen und zu trinken to go geholt und auf irgendwelchen Treppenstufen und Parkbänken und Spielplätzen gesessen. Aber das war einfach erstmal wahnsinnig schön und so eine Erleichterung, mal wieder irgendwo hinzufahren, um da zu arbeiten und was Neues zu machen und so. Und das heißt, ich war schon mal total beglückt, da anzukommen. Und dann saß ich halt 2 volle Tage im Studio, wo es eine sehr nette Atmosphäre war und man dann aber in so einem kleinen, engen, ausgepolsterten Kabuff sitzt, auf dem Stuhl, am Tisch, mit einer Leselampe und dem Mikro vor der Nase und an der Wand ist eine große Glasscheibe, dahinter sitzt die Regisseurin und der Tonmensch und die unterbricht einen dann gelegentlich und sagt, da musst du nochmal betonen oder man merkt selber, dass man sich verhaspelt hat oder gestottert hat oder ein Wort falsch ausgesprochen oder irgendwas und kommt da relativ schnell rein, fand ich. Und liest dann einfach den Satz nochmal, das wird ja dann alles gründlich geschnitten und so. Und wir sind dann relativ gut durchgekommen, fand ich. Und das ging ganz gut. Also die Regisseurin hat immer mal gesagt, kannst du ein bisschen mehr betonen? Oder dann hat sie immer gesagt, geht das noch ein bisschen leichter? Und ich wusste immer nicht, wie sie leicht meinte, habe ich mich nochmal gerade hingesetzt und gelächelt und dann nochmal angefangen. Ich fand es eigentlich ganz toll, aber ich habe mich jetzt noch nicht so richtig gehört, das getraut ist wirklich zu hören. Das ist ja immer komisch, sich selbst sprechen zu hören.
Ja. Was ist denn einfacher für Sie, lesen oder schreiben?
Ich finde Schreiben wahnsinnig anstrengend. Das ist irgendwie immer ein Kampf Also ich finde Übersetzen viel entspannter, weil ich mir da nichts ausdenken muss. Also ich bin sozusagen nicht komplett selber schuld, wenn es Mist ist. Es steht ja alles schon da und ich kann kreativ mit der Sprache arbeiten und einen schönen Text draus machen, aber ich muss mir nichts ausdenken. Aber ich glaube, das ist insgesamt so ein bisschen eine Typfrage oder eine Frage, was man zuerst gemacht hat. Also das ist schon viele Jahre her, da habe ich mit Zoe Beck drüber gesprochen, dass ich fand, Übersetzen ist irgendwie viel einfacher. Und dann sagt sie, spinnst du? Ich finde Übersetzen viel schwieriger, weil wenn ich schreibe, dann kann ich ja das, was ich mir denke, so hinschreiben, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wenn ich übersetze, muss ich das, was jemand anders gedacht hat, so hinschreiben, wie ich glaube, dass ihm der Schnabel gewachsen wäre, wenn ihm ein deutscher Schnabel gewachsen wäre. Und das ist auch viel schwieriger. Mhm. Und außerdem sagt sie, wenn ich was schreibe und es ist Quark, dann kann ich das löschen. Wenn ich Quark übersetze, dann kann ich den so hübsch wie möglich formulieren, aber das ändert am Ende nichts dran, dass es Quark ist. Und so hatte ich das noch gar nicht gesehen. Und sie hat aber eigentlich nach dem Lesen gefragt, ne? Also ich mache wahnsinnig gerne Lesungen. Also ich sitze gern auf der Bühne, ich habe gern Publikum, ich quassel gern die Leute voll, wie man vielleicht merkt. Und finde es super, wenn man nach Monate und jahrelanger Arbeit dann mit dem eigenen Buch rausgeht und Menschen trifft, die es schon gelesen haben oder die es vielleicht lesen wollen oder denen ich jetzt nochmal vermitteln kann, ihr sollt es wirklich lesen und zu hören, wie die darauf reagieren und was das mit denen macht und so. Und das finde ich wirklich ganz toll und mache ich wahnsinnig gerne. Und ja, mir hat auch dieses Hörbucheinlesen Spaß gemacht, weil es auch nochmal was ganz Neues war. Ich habe ja vor dem V schon mal ein kleines Buch geschrieben. Dazu gibt es kein Hörbuch. Und das hieß Sachen machen. Und da habe ich nicht Sachen gemacht im Sinne von gestrickt. Also ich habe nichts hergestellt, sondern Dinge ausprobiert. So komische Sportarten ausprobiert und irgendwelche abseitigen Veranstaltungen besucht und so. Und das ist was ich gerne mache. Dinge ausprobieren, die ich noch nicht kenne oder noch nie gemacht habe. Und das war mit dem Hörbuch wirklich eine schöne Sache.
War das vom Lesen her ein Unterschied zu dem, was bei einer Lesung mit Publikum passiert? Oder ist das im Grunde von der Technik her, von der Performance das Gleiche?
Ich fand es sehr, sehr anders als mit Publikum, weil man bei einem Publikum sofort merkt, ob man die Leute hat. Ob die mitgehen. Man guckt zwischendurch mal hoch und man sieht, die haben Spaß. Man hört die lachen. Beim laufenden Buch ist es eher so, dass die ernst werden und nicken, wenn irgendwelche Gefühle beschrieben werden, die sie auch kennen oder so. Und bei Publikum merkt man sofort eine Reaktion. Und das führt dazu, glaube ich, dass man ein bisschen anders und besser liest. Also wenn man merkt, es kommt an, verstärkt das die eigene emotionale Beteiligung und das kommt dann wieder beim Publikum auch an. Und das, fand ich, fehlt wirklich, wenn man in diesem dunklen Kabuff sitzt und nur so eine strenge Regisseurin hinter der Scheibe hat und genau weiß, ich darf jetzt keinen Fehler machen. Wenn ich bei einer Lesung mich verlese, ist es total wurscht. Lese ich den Satz nochmal oder ich lasse es bleiben, das versickert irgendwie. Beim Hörbuch natürlich nicht. Und dann hat man halt diese Stellen, über die man gestolpert ist. Und beim zweiten Mal stolpert man wieder und dann wird es immer schlimmer. Also das ist schon eine andere Situation. Und ich habe dann immer versucht, mir vorzustellen, dass Publikum da wäre. Das hat so mittelprächtig geklappt. Aber ich fand die Situation schon sehr anders. Also ob man ist bei einer Lesung, selbst wenn man die Einzige ist, die redet und nicht mal redet, sondern vorliest, man ist im Austausch auf eine ganz andere Weise als mit der Regisseurin hinter der Glasscheibe.
Gefällt Ihnen die Vorstellung, dass Menschen was völlig anderes machen, während sie ein Hörbuch von Ihnen konsumieren, also während sie ihre Worte hören, also dass sie zum Beispiel Sport machen oder stricken oder kochen oder was nebenbei machen, was mit dem Buch nichts zu tun hat?
Nee, das stört mich überhaupt nicht, weil ich das auch tun würde. Ich bin keine große Hörbuchhörerin, aber wenn, dann mache ich das auch beim Bügeln oder beim Autofahren oder irgendwas. Also ich setze mich da auch nicht hin und halte die Hände still und tue gar nichts. Und dabei stricken, das ist doch fantastisch. Da muss man ja, da kann man auch super bei zuhören.
Das stimmt, ja.
Wollte jetzt gerade, hätte ich fast aus Versehen gesagt, da muss man ja nicht bei denken.
Doch, das ist aber richtig. Das
stimmt natürlich nicht. Ja,
doch,
ja, es gibt natürlich einfach so, wenn man Strecke macht und, weiß ich nicht, einen Schal strickt, einen einfarbigen, da muss man wirklich nicht viel denken. Also sonst muss man ja auch mal die Reihen zählen und gucken, ob man jetzt da den Ärmel anschließen muss oder was weiß ich.
Ja, aber das ist ein Unterschied.
Das ist was anderes und ich glaube, dass man super zuhören kann beim Stricken.
Eigentlich kann man sogar besser zuhören, wenn man mit den Händen was macht. Also
das glaube ich auch.
Also es gibt irgendwie so ein Konzept, so irgendwie so ein, das wird bei so Management-Seminaren manchmal verwendet, dass die Leute so einen Sack Lego auf den Tisch gestreut bekommen und dann mit diesem Lego anfangen sollen rumzuspielen, während sie über andere Dinge eigentlich sprechen oder zuhören sollen. Und das ist ja eigentlich auch nichts anderes, als wenn man strickt. Und ja, beim Stricken ab und zu muss man natürlich gucken, wo bin ich jetzt gerade, aber meistens, also ist zumindest meine Erfahrung, kann man eigentlich recht gut nebenbei was machen und also sich mit Inhalten füttern, während die Hände einfach eine mechanische Bewegung wiederholen.
Ja, und genau, wie gesagt, meine einzige Strickerfahrung war früher im Unterricht. Und da gab es Lehrer, die sagten, man kann nicht zuhören. Und die meisten wussten aber, das stört überhaupt nicht beim Zuhören.
Genau. Ja, lassen Sie uns mal zurück nach Helgoland gehen. Sie schreiben...
Stimmt, wir haben noch gar nicht über Helgoland gesprochen.
Genau, das kommt jetzt. Das kommt jetzt. Und zwar Helgoland ist für Sie ja nicht nur ein Ort der Erholung, sondern ein Ort, der Ihnen hilft, sich auf das Schreiben zu konzentrieren. Warum ist das so ausgerechnet bei Helgoland? Haben Sie solche Erfahrungen auch mit anderen Orten oder sagen Sie, da ist speziell Helgoland eben der Ort, der perfekt fürs Schreiben ist?
Ich glaube, das ist gar nicht speziell Helgoland und das bin auch nicht speziell ich, sondern ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren fahren zum Schreiben am liebsten weg. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das hat sicher damit zu tun, dass zu Hause so viel Alltag ist. Ich habe nicht mal Kinder und mein Mann stört ja nicht in dem Sinne, aber trotzdem zu Hause ist immer... das ganze liegen gebliebene Zeug auf dem Schreibtisch, da ist die brachliegende Mitgliedschaft in der Muckibude, da ist Wäsche zu waschen und da ist irgendwie einfach Alltag. Und wenn man wegfährt und sagt so, ich fahre jetzt eine Woche irgendwo hin, wo ich nichts mache außer schreiben, dann schafft man da ganz viel, weil das hat auch sowas von einem Ritual und sich selber nochmal wirklich klar machen, ich bin jetzt hier, um zu schreiben und das tue ich dann auch den ganzen Tag. Und ich treffe mich nicht noch mit Freunden zum Ausgehen und ich gehe nicht zum Sport und ich mache nicht meine Steuererklärung und gar nichts, sondern ich fahre jetzt wirklich eine Woche weg oder zwei, um zu schreiben und sonst nichts. Und dass das für mich Helgoland ist, liegt dran, dass ich einen Hotelbesitzer kenne auf Helgoland, den ich unkompliziert fragen kann, hast du Platz, kann ich kommen? Und dass es von Hamburg aus so schön einfach zu erreichen ist. Also ich fahre mit der S-Bahn an die Landungsbrücken und gehe dann mit meinem Köfferchen aufs Schiff und dann ist man ja schon, ich finde immer schon, Schiffsreisen sind eigentlich die schönsten, weil auf dem Schiff schon irgendwie Urlaub ist. Ich fahre gar nicht in Urlaub, ich fahre zum Arbeiten hin. Aber ich finde, jede andere Art der Anreise ist irgendwie lästig. Ich finde Autofahren total ätzend. Zugfahren ist okay, aber es ist auch nichts, was ich jetzt einfach nur zum Vergnügen tue. Und dann irgendwie, ja, auch Flugzeug, das ist auch anstrengend auf eine Art. Und mit dem Schiff ist es so, ich fahre wirklich die paar Stationen an die Landungsbrücken und dann bin ich auf dem Schiff und auf dem Schiff ist immer alles gut. Und deswegen ist das für mich Helgoland. Das könnte aber genauso gut irgendwo anders sein. Und ich muss dabei auch nicht alleine sein. Ich finde es auch super, zu zweit oder zu dritt zum Schreiben wegzufahren. Und wenn man dann zu dritt in einem Raum sitzt, wir haben das mal zwei, dreimal gemacht, zu dritt in so einem kleinen Ferienhaus in Angeln, wo dann noch zwei andere in dieser Wohnküche sitzen und mit den Tasten klappern oder gerade nicht klappern, das tut einem nämlich auch gut, dass man selbst blödsinnig in seinen Bildschirm starrt und denkt, mir fällt nichts ein, was mache ich denn jetzt? Und dann hört, dass die anderen auch nicht die ganze Zeit tippen, also dass der Akt des Schreibens nicht nur daraus besteht, dass man Wörter in die Tastatur tippt, sondern eben auch aus viel Denken und nochmal lesen und dann ergänzt man hier noch einen Halbsatz und löscht da wieder einen Absatz und dann ist am Ende des Tages der Text womöglich kürzer geworden, als er vorher war. Und das mitzukriegen, dass das anderen auch so geht und dass man einfach zwischendurch mal stöhnen kann und mal sagen kann, boah, ich kann echt überhaupt nichts und da sitzen zwei andere, die sagen, ja geil, ich kann auch nichts. Das tut einfach gut. Und dieses Wegfahren zum Schreiben, das hat irgendwie so ein Ritual. Und ich finde Helgoland dafür super geeignet, weil es halt auch klein ist. Man meint nicht dauernd, hier sind noch 27 Sehenswürdigkeiten, die ich alle noch nicht gesehen habe und die muss ich auch noch irgendwie abklappern. Also so eine Art Verpflichtungsgefühl dem Urlaubsort gegenüber oder so. Damit ist man schnell fertig auf Helgoland. Und kann dann einfach im Zimmer sitzen und arbeiten, was man zu Hause auch tun würde, aber es schadet auch überhaupt nicht, Blick aufs Meer zu haben beim Arbeiten.
Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist so ein bisschen so ein Minimalismus, weil diese Insel so klein ist und so wenig zu tun ist. So ein Minimalismus, der dann vielleicht einem hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Total. Ich würde auch wenn ich zum Schreiben wegfahre, immer sagen, irgendwo aufs Land, wo nichts ist. Mhm. Ich muss nicht nach München fahren zum Schreiben, weil da würde ich ausgehen wollen und Leute treffen und mir Dinge angucken und so weiter. Da könnte ich mich auch nicht aufs Schreiben konzentrieren. Mhm. Dann lieber irgendwo Ferienhaus im Wendland oder so, wo man spazieren gehen kann und sonst nichts.
Ich war ja ganz froh, dass Sie, obwohl Sie schreiben, dass Sie diese Schiffsreise so toll finden und dass Sie auch das ultimative Rezept gegen Seekrankheit haben, was ich nämlich auch nicht kannte, und das ist auf Gummibärchen herumzukauen, dass Sie trotzdem einen Abschnitt in dieses Buch aufgenommen haben, der sich, glaube ich, bei vielen Menschen mit Helgoland-Erfahrungen deckt, nämlich Seekrankheit, wenn man es mal so neutral umschreiben möchte. Also meine persönlichen Helgoland-Erfahrungen sind auch so ähnlich wie das, was Sie da beschreiben und wahrscheinlich sogar auf dem gleichen Schiff. Das hieß Funny Girl. Ja, genau. Ja. Ich glaube, es war die Funny Girl und es ist lange her und das ist so ein bisschen das, also gerade diese Schiffsüberfahrt ist das, was mich im Moment oder seit 30 Jahren oder so davon abhält, wieder mal nach Helgoland zu fahren. Aber nachdem ich jetzt Ihr Buch gehört habe, denke ich drüber nach, ob ich das vielleicht doch überstehen könnte.
Also ich habe überhaupt nicht mitgezählt, aber ich war jetzt in den letzten 12 Jahren oder so ganz, ganz oft auf Helgoland und ein einziges Mal seekrank. Und das war wirklich nicht schön, aber alle anderen Male war es super. Auch die Überfahrt. Und man sieht das ja so ein bisschen vorher, wie der Seegang so ist und kann dann notfalls einfach eine Tablette einwerfen. Das habe ich nach dieser Tour, wo ich seekrank war, ein, zweimal aus Vorsicht gemacht, weil ich dachte, ich ahne, dass Seekrankheit auch was mit der Angst vor Seekrankheit zu tun hat. Vielleicht ist das Quatsch, aber ich habe dann ein, zwei Mal, wenn ein bisschen höhere Wellen angekündigt waren, so eine Reisetablette vorher genommen und hatte dann gar nichts. Und jetzt habe ich auch die Angst nicht mehr. Ich habe auch bis zu diesem Moment, wo es mir passiert ist, immer gesagt, ich bin seefest, mir macht das nichts. Und bei dieser Tour war ich mit einer Freundin zusammen unterwegs, die war gleich bei den ersten mit dabei, die anfingen zu spucken. Und es waren auch wirklich heftige Wellen und ich musste dann noch mittendrin auf die Toilette und wir saßen im oberen Stockwerk und die Toilette war unten und ich habe dann bei diesem Wellengang und der Schaukelei es irgendwie die Treppe runtergeschafft, was auch echt abenteuerlich ist und habe unten festgestellt, was man sich natürlich auch denken kann, dass es unten in der Mitte des Schiffs am wenigsten schaukelt. Und ich wäre am liebsten einfach unten geblieben, aber meiner Freundin oben ging es so schlecht, weil die schon seit einer Stunde spuckte, dass ich gedacht habe, ich kann die oben nicht alleine lassen. Ich muss zurück zu ihr. Ich kann ihr natürlich auch nicht helfen, aber ich kann sie jetzt nicht auch noch alleine lassen. Ich muss da wieder hoch und bin dann irgendwie die Treppe wieder hoch. Und bis dahin haben so viele gespuckt. Und dann hört man dieses Geräusch die ganze Zeit. Irgendwann breitet sich auch der Geruch aus. Und dann gibt es da ja auch so ein... Man kann da ja auch Speisen und Getränke kaufen. Und wir saßen gar nicht so weit von diesem Tresen entfernt und da gab es Würstchen. Und dann zieht dieser Würstchengeruch über den Kotzegeruch und dann kamen so ein paar junge Männer aus dem Ruhrgebiet und redeten darüber und sagten, oh, guck mal hier, Würstchen. Und die nehmen noch ein Bier und sagten irgendwie 5-mal das Wort Würstchen und 8-mal das Wort Bier und irgendwann konnte ich auch nicht mehr. Und dann habe ich mitgespuckt, aber überhaupt nicht so schlimm wie meine Freundin. Also das war wirklich besorgniserregend. Da kamen dann die Damen von der Besatzung, kamen immer öfter vorbei und haben geguckt und haben mir einen kalten Lappen auf die Stirn gelegt und frische Spucktüten gebracht und die gefüllten abgeholt. Und natürlich hat man, dann ist der Magen ja auch leer, da kommt dann nicht mehr viel, aber es ist nicht schön.
Aber ist Ihre Freundin danach auch noch mal nach Helgoland gefahren mit Ihnen oder hat die jetzt gesagt, nee, lass mal?
Nee, also sie wollte immer mal wieder hin. Zusammen sind wir dann nicht mehr gefahren, hat sich irgendwie nicht mehr ergeben. Aber sie wollte eigentlich immer noch mal hin und auf der Rückfahrt war auch alles gut.
Okay.
Also jetzt habe ich so viel davon erzählt, das macht ein ganz falsches Bild. Ja. Meistens ist es total super.
Ja, okay. Also wir können ja noch ein bisschen weiter über die Insel sprechen, weil was ich besonders schön fand an Ihrem Hörbuch, dass die Insel nicht nur ein Ort für Sie ist, sondern dass das schon so eine Art Metapher ist für Geschichten, weil die Insel ist klein und abgeschlossen und sie hat einen Anfang und ein Ende und das fand ich auch toll. Geht sowas nur auf Helgoland, weil man da wirklich Anfang und Ende schon sehen kann, wie bei einer Geschichte, die man schreibt?
Nee, also die Metapher kommt auch gar nicht von mir, sondern von James Criss, der halt genau das gesagt hat, dass Inseln wie Geschichten sind. Die haben einen Anfang und ein Ende und irgendwo einen Höhepunkt und man weiß genau, wo es zu Ende ist. Und als ich dieses Zitat gefunden habe, dachte ich natürlich, das kann ich ja jetzt super gebrauchen, wenn ich sowohl über eine Insel als auch übers Schreiben und Geschichten erzählen schreiben will, dann kann ich diese Metapher natürlich durch das Buch durchziehen und immer wieder vom Nachdenken über diese Insel übers Nachdenken über meine Geschichte kommen und da Parallelen suchen. Das kam mir aber tatsächlich erst beim Schreiben dieses Helgoland-Buchs. Und ich glaube, man braucht überhaupt nicht eine Insel, um schreiben zu fahren. Man braucht seine Ruhe. Und die kann man auch nicht auf einer Insel haben. Und das Inselbild hapert natürlich auch an allen möglichen Ecken und Enden. Also diese Metapher darf man auch nicht zu weit durchziehen, glaube ich.
Haben Sie die Sorge, dass Sie mit Ihrem Buch jetzt einen Helgoland-Boom auslösen und da jetzt dann wieder wie in alten Butterfahrzeiten mehrere tausend Leute pro Tag auf die Insel kommen und es dann so ein bisschen vorbei ist mit der schönen Ruhe und relativen Einsamkeit?
Nee, ich bilde mir nicht ein, so viel Macht über die Menschen zu haben, dass jetzt alle nach Helgoland wollen. Das glaube ich nicht. Und die Insel lebt ja sowieso vom Tourismus. Und da kommen schon genügend Leute hin. Und wenn von denen der eine oder andere mal ein Buch kauft, dann freue ich mich. Aber ich glaube nicht, dass die Leute jetzt einfach so ein Helgoland-Buch kaufen, wenn sie nicht sowieso hinwollen und dann deswegen dahin wollen. Es gibt aber natürlich viele gute Gründe, nach Helgoland zu wollen. Und was für mich immer wirklich das Tollste ist, obwohl ich mich da überhaupt nicht auskenne und mich dann auch gar nicht so intensiv damit beschäftige, aber was wirklich fantastisch ist, ist die Natur auf Helgoland. Da gibt es zum einen die Seevögel, die auf der Hauptinsel an den Klippen brüten und zwar wirklich an der 40 Meter steil abfallenden Felswand. Das sind vor allem Trottellummen und Basstölpel. Die haben schon so fantastische Namen. Und die leben eigentlich das ganze Jahr über draußen auf dem Meer. und komme aber zum Brüten nach Helgoland und bilden da riesige Kolonien. Und dann kann man denen beim Brüten zugucken und bei ihren Flugmanövern. Also diese Basthölpel sind wahnsinnig elegante Flieger. Die Trottellummen haben so ein bisschen zu kurze Flügel, die können nicht so richtig gut fliegen. Aber die Basthölpel sind fantastisch und die sind schneeweiß und haben so einen gelben Kopf und schwarze Flügelspitzen. Wahnsinnig schön und elegant und stehen einfach so in der Luft, breiten die Flügel aus und mit so einer winzigen Bewegung irgendeiner Einzelfeder wahrscheinlich ändern sie dann die Richtung. Und das ist fantastisch anzusehen. Und dann ist es furchtbar anzusehen, dass in dieser Felswand, also die bauen sich ihre Nester aus allem, was sie im Meer so finden. Und das ist leider ziemlich viel Plastikmüll, Reste von Fischernetzen und so weiter. Und darin bleiben die dann manchmal hängen in ihren Nestern, mit einem Fuß oder mit einem Kopf oder so. Und dann hängen da diese toten Vögel in allen Stadien der Verwesung in dieser Felswand. Kann man dann mal drüber nachdenken, wie wir eigentlich so leben und die Welt vermüllen. Und dann gibt es ja vor der Hauptinsel Helgoland noch die Düne. Die ist eigentlich das Gegenteil. Die Hauptinsel ist halt dieser rote Felsklotz mit den steilen Klippen. Und die vorgelagerte Düne ist, wie der Name schon sagt, vor allem ein Haufen Sand. Und da wohnen die Kegelrobben und Seehunde. Und das ist natürlich auch ganz toll, wenn man denen bei allem zuguckt, also beim Fortpflanzen, beim Spielen, beim Faulenzen, beim Rumtoben im Wasser und so. Und man läuft einfach so zwischen denen rum. Also man muss natürlich ein bisschen Abstand halten, die sind schon auch beeindruckend. Also Kegelrobben sind die größten in Deutschland lebenden Raubtiere. Und die sehen immer so plump aus, aber die sind auf Sand schneller, als ein Mensch so rennen kann. Und ich möchte nicht aus Versehen zwischen eine Mutter und ihr Junges geraten. Aber das ist einfach wirklich das Tolle an Helgoland, dass da diese Vögel sind und die Robben. Und natürlich machen auch alle Zugvögel, die aus Skandinavien und so in den Süden fliegen oder umgekehrt dann wieder zurück im Frühjahr, die machen auch alle Stationen auf Helgoland. Weil das einfach so weit draußen im Meer ist. Und wenn die schon so lange übers Meer geflogen sind, dann sind die ja heilfroh, wenn da mal ein Flecken Land ist, wo sie Pause machen können und mal trinken können. Und das wiederum führt dazu, dass auch immer ganz viele Ornithologen auf der Insel sind, also vor allem zur Zugzeit. Das ist einer der Plätze in Deutschland oder womöglich der Platz in Deutschland, wo man die meisten Zugvögelarten sehen kann. Mhm. Und entsprechend viele Ornithologen sind auch immer da. Die kriechen dann so in Tarnkleidung und mit großen Objektiven und Ferngläsern und so weiter durchs Gebüsch. Und da gibt es manchmal so ganz lustige Situationen. Also irgendwann standen so 12 Ornithologen um ein Gebüsch rum und ich dachte, na, guckst du mal, was es da zu sehen gibt. Dann habe ich auch in das Gebüsch gestarrt und gar nichts gesehen. Und dann habe ich einen gefragt, ich sage, was gibt's denn da zu sehen? Und da sagt er, Mönchsgrasmücke. Ich sage, aha, und wie sehen die aus? Und dann sagt er, wie so eine Klappergrasmücke. Und dann habe ich gesagt, das sagt mir jetzt aber auch nichts. Und da kam gar nichts mehr.
Ja, wenn man nicht Insider
wissen hat. Sehr lustig. Ja. Mir doch egal. So, und ich habe aber auch schon welche angesprochen, die mir da ganz viel erklärt haben und gezeigt haben und so. Und das ist schon echt toll.
Aber es lohnt sich dann auf jeden Fall, ein Fernglas mitzunehmen, wenn man nach Helgoland fährt.
Oh ja, unbedingt.
Die Vögel anzugucken. Ja, also Ihr Buch hat mir sehr gut gefallen, mich richtig schön in Urlaubsstimmung versetzt und hat bei mir trotz meiner negativen Erfahrung bei den Überfahrten durchaus den Wunsch ausgelöst, nach Helgoland zu fahren.
Ha, sehr gut.
Also deshalb sollten Sie da Ihre eigene Wirkung vielleicht nicht unterschätzen. Und ich empfehle allen Teilnehmerinnen, Strick mich Sommercamp beim Stricken dieses wunderschöne Hörbuch sich anzuhören und sich dadurch in Insel- und Urlaubsstimmung versetzen zu lassen und nebenher noch ganz viel darüber zu erfahren, wie Geschichten entstehen und erzählt werden. Ganz herzlichen Dank, Isabel Bogdan, für dieses tolle Interview.
Ich danke auch. Danke für die Einladung.
Ja, und allen, die stricken, weiterhin frohes Stricken.